Funklust Auftakt. Dein Campus-Magazin zum Wochenstart.
Gehen wir noch zum Thema, was mache ich nach meinem Studium? Ich habe vorhin die Frage in den Raum geworfen, gibt es einen perfekten Fahrplan zum perfekten Job?
Logisch.
Welchen?
Ich erzähle dir mein Märchen, die Story vom Sommelier. Der junge Mann kam zu mir zum Bewerbungsunterlagencheck und ich habe ihn gefragt, der war BWL-Absolvent, wie viele Bewerbungen schon rausgingen. Dann hat er gemeint 2, dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen dünn, oder? Dann hat er gemeint, nee, er hat eigentlich eine Jobzusage zu 98% als Einkäufer bei einem großen Handelsunternehmen. Ich habe dann nachgeguckt im Lebenslauf, was der denn gemacht hat. Er ist im dritten Semester für ein Auslandssemester nach Montpellier in Südfrankreich. Da hat er wenig BWL studiert, aber einen Sommelierkurs besucht, einen Weinkundekurs. Als er zurückgekommen ist, der hat in Bamberg studiert, hat er in Bamberg neben dem Studium als einem Weinfachhandel gejobbt. Und jetzt dürfen alle dreimal raten, was der für das große Handelsunternehmen einkauft als Einkäufer.
Wein.
Aber das hat er doch gar nicht studiert. Aber der hat für sich im dritten Semester entdeckt, was er machen will, wo er hin will, was ihn interessiert. Das wäre jetzt so ein Fahrplan. Drittes Semester entdecken, sich nähern, wo will ich hin, welchen Job, welche Tätigkeit. Und dann gehe ich das an, sammel Praxiserfahrung, fachliche Kenntnisse. Und dann klappt es mit dem Jobeinstieg eigentlich ganz gut.
Also ich muss mich so früh wie möglich orientieren.
Genau, also ich mit dem perfekten Fahrplan, ich würde sagen, es gibt nicht den allgemeinen perfekten Fahrplan, sondern für jeden den individuellen. Also jeder muss für sich eben selber herausfinden, was er machen möchte und das dann natürlich auch verfolgen. Und wenn er nach dem zweiten Praktikum feststellt, dass es nicht der richtige Weg ist, aber dann nochmal rausfinden, was der richtige Weg ist, dann soll er den noch weiter stringent verfolgen. Das ist überhaupt kein Problem. So wie man manchmal den Studiengang wechselt nach 1-2 Semestern, weil man merkt, das ist es doch nicht, aber Studiengang B ist es, kann man es da genauso machen. Und dann in dem Bereich einfach seine Stärken aufbauen, sei es durch Theorie und Praxis. Manchmal geht nur die Praxis, wie beim Sommelier. Und ansonsten kann man auch schauen, dass man neben dem Studium, wenn man sagt, man will jetzt wirklich nicht studienrelevant was machen danach, dass man vielleicht im Studium versucht, durch Schlüsselqualifikationen oder Belegung freiwillig von Kursen in dem Bereich auch noch Erfahrungen zu sammeln.
Wir haben dazu eigentlich auch eine, wie ich finde, sehr schöne Geschichte von einer ehemaligen Designstudentin. Die würde ich jetzt direkt im Anschluss mal abspielen und dann können wir da nochmal drüber sprechen.
Was mache ich eigentlich, wenn ich mit meinem Studium fertig bin? Diese Frage wird sich wohl jeder irgendwann stellen müssen. Bei manchen Studiengängen ist die Antwort relativ klar. Bei den meisten allerdings bietet der Arbeitsmarkt viel mehr Möglichkeiten, als man zunächst vermuten würde. Wir wollen euch deswegen etwas ungewöhnlichere Jobs vorstellen, die viele vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt. Für die heutige Folge haben wir die Designerin Birgit Stenzel besucht und übers Studium und ihre jetzige Arbeit gesprochen. Birgit hat integriertes Design an der Hochschule für Künste in Bremen studiert. Aber integriertes Design, was ist das überhaupt?
Integriertes Design ist eine bestimmte Denkart, wie man an Design rangeht. Also in normalen Hochschulen studiert man normalerweise Kommunikationsdesign oder Produktdesign, wo man sich halt auf spezielle Medien von vornherein festlegt. Und das integrierte Design hat einen anderen Ansatz. Da geht es mehr darum, über die Probleme nachzudenken und wie man die lösen kann und erst in der Lösung dann das richtige Medium zu finden. Wir haben alles gemacht von Mode über Produkt, über Kommunikationsdesign-Sachen und haben damit dann halt immer spezifische Probleme angegangen.
Besonders die Art, an Designprobleme heranzugehen, also quasi eine Art Mindset, war für Birgit der wichtigste Lehrinhalt des Studiums. So breit ausgebildet war das Spektrum an möglichen Jobs natürlich sehr groß. Also, was hast du jetzt genau damit gemacht?
Ich bin jetzt User Experience Designerin bei der DATEV in Nürnberg. Die Dativ an sich macht Software für Steuerberater, Rechtsanwälte und deren Mandanten. Und ich bin jetzt da, um dafür zu sorgen, dass die Software benutzerfreundlich ist. Das ist so das erste Ziel. Und das zweite Ziel ist, dass man auch eine richtig gute User Experience hat. Das, was auch in meinem Jobtitel quasi steckt, dass der Nutzer Spaß und Freude hat und effizient damit arbeiten kann. Wir versuchen, über die Prozesse nachzudenken, die die Nutzer durchlaufen und dann die Prozesse am einfachsten auffindbar zu machen. Wir haben auch verschiedene Tests, die wir dann durchführen. Erstmal am Anfang testen wir häufig, was brauchen die Nutzer überhaupt? Was machen sie wirklich in ihrem Job? Und ist das das, was wir denken, dass sie tun? Das ist ganz oft ein größerer Unterschied. Und deswegen machen wir am Anfang so einen Reality-Check und sagen, okay, worum geht's eigentlich den Nutzern? Und dann versuchen wir, die beste Lösung zu finden, testen das dann wieder und gehen so immer weiter in Iterationen durch, bis wir am Ende ein gutes Produkt haben.
Die tägliche Arbeit gestaltet sich also äußerst vielfältig. Aber was ist jetzt für eine Designerin das Spannende bei der Arbeit mit Software?
Ich finde spannend, dass man so viele Sachen umsetzen kann. Digital hat man bestimmte Begrenzungen, aber man hat auch unglaublich viele Möglichkeiten, da Intelligenz reinzubringen. Also wenn ich einen Stuhl baue, dann ist das ein Stuhl, dann kann der maximal noch irgendwie sich zusammenklappen. Aber wenn ich eine Software baue und Interaktionen gestalte, dann passiert so viel, wie der Mensch damit umgeht, wie die Maschine mit dem Mensch umgeht. Und das schön zu machen, sodass es gut zu benutzen ist, dass es verständlich ist und dass da Dinge passieren, die gut sind für den Menschen dabei, das finde ich spannend.
Die Dativ beschäftigt ja im Verhältnis zu ihren regulären Entwicklern nur sehr wenige Designer. Wie bist du denn an deinen jetzigen Job gekommen?
Ich habe auch erstmal geguckt, ob ich jetzt mal ein Praktikum finde nach dem Bachelor, den ich gemacht habe, oder ob es gleich ein Job ist. Ich habe mich einfach überall mal so beworben, was Interface Design angeht. Ich wusste da schon, auch nach meiner Bachelorarbeit in dem Bereich, dass ich das machen möchte und habe dann eine Juniorstelle gefunden bei der Dativ, habe mich beworben und es hat geklappt und es hat mich so angesprochen, dass ich da auch geblieben bin und jetzt seit 2 Jahren dabei bin.
Wie man sieht, lohnt es sich also auf alle Fälle, im Studium die Augen offen zu halten und vielleicht auch die zunächst unscheinbareren Gebiete zu erforschen. Denn oftmals findet man genau so dann die Möglichkeit zum Einstieg in den eigenen Traumjob. Sebastian Fischer, Hochschulredaktion.
Ja, es ist gerade hier im Studio eine heiße Diskussion entbrannt. Da wollen wir natürlich den Hörern und Hörerinnen teilhaben lassen. Ich habe sowas gehört wie, es sind eben breite Berufsfelder und auch es gibt eben verschiedene Ansätze, sich also eben nicht zu spezialisieren oder doch zu spezialisieren und an dieses Thema ranzugehen.
Genau, ich glaube, ich habe die Diskussion angefangen, weil ich habe das Gefühl, der Herr Hümmer hat im Endeffekt die Theorie, im Endeffekt, man muss sich gleich frühzeitig spezialisieren auf dem Gebiet. Und so ein bisschen zu meinen Rechten, die Frau Jakobis sagt dann eher im Endeffekt, ja, es ist jetzt nicht so wichtig, man muss einfach mal schauen, auch mal vom Weg weggehen und mal schauen, was gibt's links und rechts. Und das ist so, genau, das habe ich gerade mit dem Herrn Hümmer ein bisschen diskutiert.
Sehr differenziert, natürlich auch meine Antwort. Meine Botschaft, ich soll entdecken, was mir Spaß macht und was zu mir passt. Wenn ich das frühzeitig entdecke, dann sollte ich das auch verfolgen, konsequent, ja. Also, dann brauche ich nicht dauernd noch rechts und links schauen. Wenn ich irgendwo merke, hey, klasse, das ist mein Ding, wie bei dem Sommelier, der gemeint hat, Wein. Das ist es, damit will ich arbeiten, ja. Also darum geht es ein Stück weit. Und dann gibt es natürlich, je nach Studiengang, Studiengänge, wo ich den Job erstmal entdecken muss, zum Beispiel in den Geisteswissenschaften, welches Feld interessiert mich, was will ich jeden Tag von 8 bis 18 Uhr machen. Wenn ich jetzt Informatik studiere, dann habe ich auch unterschiedliche Ansatzfelder, was ich später arbeiten kann. Ich kann in die Softwareentwicklung, ich kann in die IT-Beratung. Aber auch das muss ich natürlich entdecken. Aber da ist es irgendwo schon ein bisschen enger als bei den Geisteswissenschaften oder in ingenieurswissenschaftlichen Berufen. Wenn ich in die Konstruktion gehen will, dann gehe ich halt in die Konstruktion und dann brauche ich Toolkenntnisse in CAD, ja? Und dann erwerbe ich die auch. Bei anderen Studiengängen ist es nicht so klar, wo mich das Ganze hinführt.
Wir hatten das auch vorher in der Redaktion schon. Es gibt bei den meisten Studiengängen, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, Jura und Medizin so ein bisschen außen vor lässt, nicht dieses Etikett, was kommt dann hinten raus? Welche Arbeitsstelle steht dann am Schluss dahinter? Mhm. Ich glaube, dass das
eine sehr große Chance für sehr viele ist, weil man sich eben nicht festlegen muss und auch vielleicht bei Lehramt mittlerweile auch nicht mehr unbedingt. Man fängt vielleicht an, Lehramt zu studieren, merkt dann aber, das ist nicht seins, oder man weiß, man bekommt keinen Job, man orientiert sich nochmal um. Es war ja früher auch noch anders. Es gibt eben diese ganz wenigen wirklichen Studiengänge, wo danach ein Etikett draufkommt. Aber das ist bestimmt auch, also für viele auch, ich weiß es aus eigener Erfahrung oder auch aus meinem Umfeld, sehr schwierig.
Aber das ist ja das Tolle, was ein Studium ausmacht, im Gegensatz zu einer Berufsausbildung. In der Berufsausbildung, da lerne ich einen konkreten Beruf, wie ich damit umgehe, was ich da mache, wie ich die Kelle halte, wie ich den Mörtel anrühre und so weiter. Das Studium vermittelt mir wissenschaftliches Arbeiten, was die FAU im Bereich Grundlagenforschung hervorragend macht. Das ist toll. Ich kann analysieren, ich kann strukturieren, ich kann das Ganze kommunizieren, präsentieren. Darum geht's ein Stück weit. Und die Arbeitgeber in dem Feld suchen jetzt oder sollten auch in jedem Fall nicht nur jemanden suchen, der einfach einen Job ausübt, der bilanzieren kann, kalkulieren, sondern der betriebswirtschaftlich denken kann. Das ist ein ganz anderer Ansatz als ein Buchhalter, sondern da suche ich jemanden, der agiert, der gestaltet. Das macht die Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen aus.
Frau Jakob? Da stimme ich zu. Und was, glaube ich, oft für eben die Studenten das Problem ist, dass der andere Bereich in der Selbstverantwortung liegt und vielleicht auch manchmal zu wenig ein bisschen Kritik von der Hochschule angestoßen wird, ihr müsst es tun. Und das ist eure Verantwortung, und wenn ihr das nicht macht, dann steht am Ende des Abschlusses da und wisst eben nicht, was ihr damit tun könnt. Und da unterscheiden wir uns ja auch stark von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das ist immer ein starker Unterschied. Bei uns ist die Praxis meistens nicht integriert, beziehungsweise nur zu einem sehr geringen Teil. Und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist es ja extrem strukturiert im Studium integriert. Und da weiß man, man muss Praktikum XY machen, das sind ja auch sehr lange Praktika. Und da ist der Knackpunkt, finde ich, jetzt hier an der FAU und an allgemeinen Universitäten, dass die Studenten das machen, was vorgegeben wird von der Uni, und oftmals ein Stück weit vergessen oder vielleicht auch die Zeit und die Muse nicht mehr dafür haben, über den universitären, Hochschulen, wissenschaftlichen Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, was kann ich damit jetzt eigentlich machen in der freien Marktwirtschaft, im öffentlichen Leben. Und das fällt den Geisteswissenschaftlern schwerer, glaube ich, noch als den Ingenieurswissenschaftlern, weil da ist der Praxisbezug schon im Studium ein Stück weit integriert. Wenn ich aber jetzt Sprachwissenschaften studiere, muss ich mehr nachdenken, was kann ich denn da eigentlich dann damit auf dem Arbeitsmarkt machen? Und oft ist es ja auch in Naturwissenschaften so, man steht viel im Labor, analysiert viel, hat wahnsinnig viele Fähigkeiten erworben, dafür werbe ich auch immer wieder. Aber einem fehlt so der Bezug zum Arbeitsmarkt, der auch nicht vermittelt wird. Und dann fällt es einem schwer, ja, über den Tellerrand zu gucken, wie kann ich das jetzt eigentlich auf dem Arbeitsmarkt anwenden? Und da kann man, also versuchen wir von Career Service Seite eben dann in der Beratung zu unterstützen, so Beispiele zu geben, wie man das rausfinden kann.
Ich habe vorhin schon mal auf solche Umfragen verwiesen, Arbeitgeberumfragen. Was erwarten Arbeitgeber von Master-, von Bachelor-Absolventen? Differenziert nach Hochschultyp, FH, Uni. Und da ist immer sehr stark die Botschaft arbeitgeberseitig: fehlende Praxiserfahrung. Bei den Uni-Absolventen stärker als bei den FH-Absolventen. Ich möchte jetzt keine Arbeitgeberschelte machen, aber ich denke, das ist so ein Stück weit auch eine falsche Erwartungshaltung. Also ein Arbeitgeber kann nicht erwarten, dass ein Hochschulabsolvent die SAP-Kenntnisse mitbringt, 1:1, die er für sein Anwendungsprogramm im Unternehmen braucht. Oder die GMP-Kenntnisse für Qualitätsmanagement Pharma. Ja, das ist eine Erwartung. Die Uni bildet nicht für einen konkreten Job aus. Und der Arbeitgeber muss dann vielleicht nochmal 8 Wochen oder ein Vierteljahr investieren, aber mehr ist es nicht. Und hat dann Top-Mitarbeiter nach eigenen Wünschen auch gestaltet im Unternehmen. Deswegen ist das eine große Chance. Und da gehen, denke ich, die Erwartungen ein bisschen von der Arbeitgeberseite auch in eine falsche Richtung. So diese Erwartung: ich habe da jemanden, den setze ich an den Schreibtisch, der legt los und am nächsten Tag habe ich das Ergebnis. Das geht so nicht.
Ich weiß ja jetzt, dass, also wir sind jetzt fast alle schon mal auf der anderen Seite vom Tisch gesessen, haben wir vorhin festgestellt. Peter, du hast es nicht mitgekriegt. Wir saßen alle schon mal in einem Bewerbungsgespräch, nicht als Bewerber, sondern als Mensch, der dann sagt so, ich habe jetzt deinen Lebenslauf gelesen, ich habe dein Anschreiben gelesen und ich muss jetzt beurteilen, ob du zu uns passt oder nicht. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Natürlich, es gibt, wir haben es vorhin gehört, jemanden, der fachlich das beurteilen kann, ob der Mensch fachlich was drauf hat. Und es gibt den Personaler, der diese typischen, also im schlechtesten Fall die typischen Personalerfragen abfragt, im besten Fall auch menschlich guckt, wie der Bewerber so ist. Und im Endeffekt entscheidet dann ja doch die Sympathie.
Also es gibt ja wahnsinnig viele Bemühungen, in die Auswahlverfahren Transparenz reinzubringen, da Benachteiligungen zu vermeiden, die anonymen Lebensläufe ohne Altersangabe und so weiter. Dann werden Kriterien festgelegt, Interviewleitfäden, nach denen vorgegangen wird, da wird bewertet, bepunktet. Letztendlich entscheidet am Schluss irgendwo der Fachvorgesetzte, der sagt, okay, die Mitarbeiterin möchte ich gerne im Team. Und das ist immer dann eine individuelle Entscheidung.
Aber der Weg zum Vorstellungsgespräch ist dann doch eher die fachliche Auswahl. Also es kann sein, dass es vielleicht nur 10 Bewerber offene Stelle gibt, aber es kann auch sein, in vielen Bereichen, auch hier in der Hochschule, im Marketingbereich, haben wir bis zu 150 Bewerbungen auf eine Stelle. Und dann wird natürlich erstmal fachlich knallhart aussortiert. An der Hochschule zählt auch noch der Abschluss. Hat derjenige den passenden Abschluss und hat er dazu die passenden praktischen Erfahrungen? Da geht es dann meistens nicht nur um den Studiengang, sondern wirklich auch um die praktischen Erfahrungen. Nehmen wir das Beispiel Marketing. Habe ich in dem Bereich Marketing schon mal gearbeitet? Und dann wird aus den 100, 150 Leuten 5 bis 10 Top-Kandidaten ausgesucht. Und das ist wirklich noch eine fachliche Auswahl. Und wenn die dann eingeladen werden, sag ich immer, also auch in dem Vorstellungsgesprächstraining, ihr könnt euch auf die Schulter klopfen, wenn ihr bis dahin kommt, weil dann habt ihr erstmal die erste wichtige Hürde geschafft. Ihr seid von, keine Ahnung, 10 bis 150 Leuten ausgewählt worden, dürft euch jetzt nochmal präsentieren. Und dann geht es natürlich einerseits nochmal nachzuprüfen im Detail, passt derjenige wirklich fachlich genau rein? Stimmt das, was da drin steht? Also stimmt das überein mit unseren Anforderungen? Die werden ja manchmal auch nicht so genau in den Stellenausschreibungen beschrieben. Das ist ja auch die andere Seite von der Medaille. Und dann im Gespräch aber wird geschaut, passt derjenige auch von seiner Persönlichkeit? Die kommt ja in der Unterlage jetzt nicht ganz so raus. Da rein brauche ich jemanden, der wirklich ganz selbstständig arbeiten möchte, muss im Endeffekt. Das muss ich auch in irgendeiner Form abprüfen. Und manchmal suche ich auch, wenn es eine hochdotierte Stelle ist, jemanden, der mir trotzdem nur zuarbeitet. Und das muss natürlich auch zur Persönlichkeit beziehungsweise zu meinen Vorstellungen als Bewerber passen. Weil wenn ich jemand sein will, der selbstständig arbeiten will, die Stelle das aber nicht bietet, sollte ich vielleicht auch mal als Bewerber absagen, weil ich dann weiß, ich werde dort nicht glücklich, wenn ich nur zuarbeiten muss.
Das, was die Nicole jetzt gerade gesagt hat, ganz wichtig, Auswahlverfahren heißt nicht nur, dass ich ausgewählt werde, sondern ich wähle genauso den Arbeitgeber in dem Verfahren aus. Und wenn ich irgendwo in dem Verfahren an den Punkt komme und merke, um Gottes Willen, zu dem Laden will ich nicht, dann sollte ich auch die Bremse ziehen und sagen, nee, danke, ich ziehe die Bewerbung zurück. Ich kann genauso den Arbeitgeber in diesem Kennenlernprozess auswählen.
Das ist, glaube ich, aber auch der schwierigere Schritt. Also ich war tatsächlich schon in der Situation, Peter, warst du schon in der Situation, dass du gesagt hast, nein, danke?
Du meinst während des Gesprächs oder erst danach?
Nein, naja, nicht während, also ich weiß jetzt nicht während des Gesprächs. Ich glaube, während des Gesprächs wäre die einzige oder eine sehr krasse Situation, wenn man irgendwie belästigt werden würde oder so. Ich meine schon, ich habe dieses Gespräch geführt und überlege, möchte ich da arbeiten oder nicht? Oder ich habe vielleicht sogar einen Probearbeitstag gehabt und überlege, möchte ich da arbeiten oder nicht?
Doch, also genau, also sowas hatte ich auch schon mal. Da war auch eine Firma, war eigentlich auch fachlich, hätte auch sehr gut zu mir gepasst, auch das Umfeld. Aber irgendwo, es hat es einfach nicht so von den Vorgesetzten und auch vielleicht von den Rahmenbedingungen hat es nicht ganz so hingehauen. Und im Endeffekt, genau, habe ich dann auch abgesagt dann im Ende dann, ja.
Ja, ich hatte das tatsächlich auch schon, dass ich gesagt habe, okay, na, eigentlich sind sie ja schon, also die Kollegen wären schon alle ganz nett, es wäre schon alles ganz interessant, aber so an sich, die Struktur finde ich eigenartig und der direkte Vorgesetzte, mit dem komme ich auch nicht so ins Gespräch, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Habe dann tatsächlich auch abgesagt und dann habe ich aber aus meinem Umfeld gehört, Gott, warum hast du das denn gemacht? Die hätten dich doch genommen. Dann hättest du erstmal Arbeit gehabt und Geld verdient und dann hättest du dich doch weiter umschauen können und ja, solche Sachen.
Sie haben ja ganz zu Beginn gesagt, Frau Wieser, wir haben im Moment einen Bewerbermarkt. Der Arbeitsmarkt für Akademiker ist gut. Das heißt, Sie können da auch viel besser Arbeitgeber wirklich selbst auswählen ein Stück weit, weil Sie gute Marktchancen haben.
Und was ich da auch mal ganz wichtig finde, was Sie gemacht haben, was Sie richtig gut gemacht haben, wenn jemand sagt, hättest du doch den Job genommen, dann immer sagen, du kannst ja gerne den Job machen, aber ich kann ihn nicht ausführen. Das ist ja das Wichtige, wie der Michael vorhin gemeint hat. Man sitzt da 40 Stunden die Woche oder auch mal 50 Stunden die Woche dort. Und das ist über der halbe Tag und man muss da ja auch ein Stück weit zufrieden sein. Es wird nie alles 100% passen, aber man muss morgens gerne aufstehen und zur Arbeit gehen. Und wenn man schon von vornherein merkt, das wird nicht klappen, dann muss man auch mal den Mut haben, abzusagen und das Risiko eben auch einzugehen, zu sagen, naja, dann muss ich halt nochmal weitersuchen. Man kann natürlich auch die andere Variante machen, ich fange den Job an und nehme den nächstbesten wieder. Ist nicht so die feine Art, weil der Suchaufwand auch für den Arbeitgeber ist sehr hoch, auch sehr kostenintensiv. Die nehmen das natürlich dann in Kauf, aber im Endeffekt, wenn ich von vornherein schon weiß, das wird nichts, dann macht es ja eigentlich auch keinen Sinn. Und ich sage auch zu jedem Bewerber immer bei mir im Gespräch oder auch im Training, das Vorstellungsgespräch ist eigentlich ein gegenseitiges Kennenlernen, auch wenn man selber kaum Fragen stellen darf. Man sollte im Hinterkopf immer ablaufen lassen, passe ich da rein, fühle ich mich wohl, eben auch ganz wichtig, was schon erwähnt wurde jetzt auch, passt die Chemie zwischen mir und dem Arbeitgeber und vor allem dem Vorgesetzten oder wenn man Kollegen kennengelernt, passt es da irgendwie in irgendeiner Form rein, weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mich auch nicht wohlfühlen.
Zum Thema Wohlfühlen geht's jetzt nochmal mit Musik weiter und dann sprechen wir gleich nochmal.